Im Herr der Ringe, die zwei Türme, gibt es eine große Schlacht zwischen den freien Völkern von Mittelerde und den bösen Mächten von Orks unter Saruman. Währenddessen versuchen die Hobbits, Merry und Pippin, die Ents, das sind die Baumhirten, in Fangorn Wald dazu bewegen, die freien Völker in dieser Schlacht zu unterstützen. Die Ents, also diese Baumhirten, sind resigniert. Sie bedauern zwar den Krieg, aber sie machen ganz klar, es ist nicht ihr Kampf. Also wollen sie sich in diese Angelegenheit der Menschen nicht einmischen. Merry, eine der Hobbits, erwidert hartnäckig und sagt, aber ihr seid Teil dieser Welt, oder? Letzte Woche haben wir uns die Geschichte angeschaut, in der Abram und Lot sich trennten. Dabei haben wir nachgedacht, dass während Lot dem, was gut aussah, nachgegangen ist, blieb Abram im Land der Verheißung, weil ihm das Unsichtbare, was Gott verheißen hatte, wichtiger war. Das stellte sich damals für Abraham wahrscheinlich die Frage, soll er sich nun einfach zurückziehen und einfach auf die Erfüllung der Verheißung warten? Werden ihm alle anderen jetzt egal, quasi nach dem Motto, die Welt ist ja nicht mehr meine Sache. Der heutigen Stelle sehen wir, dass das nicht der Fall ist, sondern Abraham hat eine Rolle zu spielen im Weltgeschehen seiner Zeit. Denn die Verheißungen Gottes, dass er einen großen Namen haben wird und zum Segen der Menschheit bestellt wird, sind nicht nur irgendwann für die weite Zukunft, sondern haben schon zu seiner Zeit angefangen, sich erfüllen. In gleichem Maße sollen wir uns als Volk Gottes auch sehen. Nicht als solche, die sich von der Welt zurückziehen, bis Jesus wiederkommt, sondern das Volk Gottes hat eine gewichtige und zentrale Rolle zu spielen, auch in der Welt heute. Durch sein Volk fängt Gott nämlich jetzt schon an, seine endgültigen Verheißungen für die Welt zu erfüllen. Nicht erst in der Zukunft, jetzt schon macht er das. Durch diese Stelle ruft Gott uns also auf, sich dieser Zeit und dieser Welt vertrauensvoll, mutig, segnend zu stellen, nicht zurückzuziehen, dabei zu sein, mitten im Weltgeschehen. Denn Gott wirkt seinen Willen effektiv und erfolgreich durch sein Volk, durch uns. Lass uns das genauer anschauen. Die ersten 12 Verse vom Weltgeschehen persönlich berührt. Die Kamera zoomt von Kapitel 13, Kapitel 14 ein bisschen so heraus, weg von Abrams Leben und hin zur Weltpolitik der damaligen Zeit. Das scheint erst einmal nichts mit Abrahams Geschichte zu tun zu haben. Da werden 4 Könige aus dem Norden und Osten von Kanaan aus gesehen genannt, in Vers 1 und 2 auch. Ich habe Bilder gebracht, einfach, dass wir das ein bisschen so im Kopf haben. Genau, also das ist so der Gegend, von dem wir reden. Die Könige, die ersten Könige, die 5, die genannt werden, die kommen aus dieser Gegend hier. Ja? Abraham ist hier in dieser Gegend, Lot und die 5 Könige, die anderen 5, die genannt werden, sie kommen aus dieser Gegend hier. Einfach, dass wir das uns ein bisschen vorstellen, wo das alles geschieht. Interessanterweise kommen die ersten Könige, die Krieg führen gegen die zweite Gruppe von Königen, die kommen aus der Gegend, wo Abraham tatsächlich kommt, wo seine Vorfahren kommen. Also kommen sie, diese 4 Könige aus dem Norden und Osten führen Krieg gegen 5 Könige des Südens. Ja. Diese Könige sind direkt aus der Umgebung von Kanaan, wie wir gesehen haben. Sie sind aus den Völkern der Jordanaue. Ja, das soll uns auch bekannt sein aus letzter Woche, da ist, wo Lot hingezogen ist. Da ist, wo Sodom und Gomorra ist. Sie stellten sich dann im Tal Sidim und Salzmeer, also das ist nicht mehr da, kannst es da lassen. Das ist so das Rote Meer, die wir da sehen, ganz klein hier. Da ist, wo sie sich dann treffen mit diesen Königen aus dem Norden. Nun, warum suchen die Könige des Norden Streit mit den Königen diese Gegend, wo Abraham sich jetzt befindet. Vers 4 erklärt uns das. Die Könige des Südens waren Vasallen von einem der Könige des Nordens, Kedorlaomer. Das war so der Große, der Elamiter. Das war ein großes Reich damals. Aber jetzt wollen sie nicht mehr unter seinem Joch bleiben. Das ist vergleichbar mit der Situation in heutigem Europa. Also laut manchen Experten lässt sich den Krieg in der Ukraine so erklären, dass Russland in der Ukraine seit der Auflösung der Sowjetischen Union keinen Einfluss mehr hat und deswegen will das zurück. Ja, also will sich wieder behaupten. Das ist ein bisschen so, was damals auch passiert ist. Ja, die wollen sich wieder behaupten. Und so geht Kedorlaomer mit seinen Verbündeten auf eine Wiedereroberungskampagne los. Vers 5 und 6 beschreiben ihre südliche Bewegung, also bevor sie überhaupt zu das Ziel kommen, wo sie dann diese anderen Könige treffen, wird das hier beschrieben. Also sie treffen sich auf sehr viele andere Völker auf dem Weg, sechs insgesamt, ja, bevor sie überhaupt dann die Könige, die sie tatsächlich bekämpfen wollen, treffen. Das heißt, das ist eine große Armee, die loszieht gegen die Menschen, die da in der Gegend von Abraham wohnen. Die Könige des Südens lassen sich dennoch nicht einschüchtern, sondern treffen auf die Könige der Norden im Tal Sidim, das ist am Toten Meer, Vers 8 und 9. Und hier haben wir einen spannenden Blick, glaube ich, damals, für die Leute, die damals gewesen wären. Ich weiß nicht, wer die Filme Hobbit kennt. Der letzte Film in dieser Trilogie, das ist die Schlacht der fünf Heere. Haben wir fünf Heere und das ist eine gewaltige Szene, die wir da haben. Hier haben wir noch mehr. Das ist die Schlacht der neun Heere. Ja? Neun Könige versammeln sich hier mit ihren Armeen zu kämpfen. Aber der Verlauf dieser Schlacht scheint weniger dramatisch zu sein als diese Schlacht in der Hobbit, weil es ist schnell fertig. Die Überlegenheit der Könige von Norden lässt sich schnell bemerken. Nach ihrem unaufhaltsamen Marsch, bei dem sie schon andere Völker einfach nebenbei niedergeschlagen haben, ja, sechs insgesamt, erledigen die Könige des Nordens noch schnell und problemlos die abtrünnigen vasallen Könige des Südens. Vers 10. Die zwei führenden Könige von Sodom und Gomorra verfangen sich in Asphaltgruben, haben wir gelesen, während die anderen Könige samt ihren Kämpfern in die Berge fliehen. Kampf vorbei. Ja, Sodom und Gomorra werden daraufhin ausgeplündert. Vers 11. Alles wird mitgenommen, einschließlich. Und jetzt endlich erkennen wir die Relevanz dieser Geschichte für Abraham. Lot, sein Neffe, wird auch mitgenommen. Vers 12. Also die sonst ferne Weltpolitik trifft Abrahams Familie ganz persönlich. Geschwister, manchmal tendieren wir als Christen, uns von der Welt zurückzuziehen. Ja, die Sachen, die um uns herum passieren, berühren und bewegen uns oft nicht. Wir sind happy in unserer Blase. Das Schicksal der Welt ist manchmal uns egal. Diese Stelle fordert aber dieses Denken heraus. Direkt oder indirekt werden wir von den Sachen dieser Welt tatsächlich betroffen. Und das ist auch so von Gott gewollt. Er will, dass wir in dieser Welt sind. Er will, dass wir mit ihr interagieren. Er will, dass wir reingezogen werden. Also Jesus machte das auch deutlich in seinem letzten Gebet für seine Jünger, bevor er gekreuzigt wurde, in Johannes 17. Und eine der Sachen, die er in diesem Gebet betet, ist folgendes. Er betet zu Gott, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Jesus sandte seine Jünger in die Welt, wie er in die Welt gesandt wurde. Und wie wurde Jesus in die Welt gesandt? Nicht als Mönch im Kloster oder ein Guru, einsam auf einem Gipfel im Himalaya. Auch nicht als alltagsferner Theologe, der in seinem Studierzimmer den ganzen Tag hinhockt und theorisiert, sondern Jesus wurde Mensch, wohnte unter uns. Er kannte unsere Schmerzen, er kannte unsere Armut, unsere Leiden ganz persönlich. Er lebte inmitten der Unsicherheiten und Bedrohungen von gesellschaftlichen und weltpolitischen Ereignissen zu seiner Zeit. Er hat sich nicht vom chaotischen Weltgeschehen zurückgezogen. Er hielt zur kaputten Welt keinen Sicherheitsabstand, sondern er war mittendrin. Und deshalb war Jesus auch so attraktiv für die Mengen damals. Deshalb waren Menschen gerne mit ihm und haben auf ihn gerne gehört. Während die Pharisäer in ihren prächtigen Gewändern und auf ihrem selbstgemachten Podest letztlich ineffektiv blieben. Der Weg Jesu ist ebenso Gottes Wille für uns, seine Kinder. Wir sind nicht immun von der Welt, sondern wir dürfen und sollen uns von ihr berühren lassen. Freilich nicht von ihr zum Bösen versucht und beeinflusst zu werden. Ja, und wir verzweifeln auch nicht wie viele in der Welt, vor allem auch gerade zur Zeit. Denn wir wissen, Gott hat letztendlich die Kontrolle. Aber Gott will uns nicht abschirmen von der Gebrochenheit dieser Welt. Wir gehören da drinnen. Warum? Denn nur so können wir wirklich eine Wirkung in der Welt haben. Nur so können wir als Licht leuchten. Nur so werden wir tatsächlich zum Segen, was unsere Berufung ist. Denn die Menschen lassen sich von realitätsfernen Personen nicht sagen, sondern nur von solchen, die ihre Not tatsächlich kennen und teilen und besser damit umgehen können, wie sie selbst. Gott hat uns aus der Welt nicht herausgenommen. Ziehen wir uns also nicht zurück, sondern lass das Weltgeschehen uns berühren. Lass das, ja? Das ist eine Herausforderung für uns alle. Lass uns persönlich betroffen werden. Nun, diese persönliche Betroffenheit erleben wir ganz anders als die Welt und auch für ganz andere Zwecke, ganz besondere Zwecke. Ja, wir reagieren auf Weltgeschehen nicht auf menschliche Weise, sondern auf besondere von Gott geführte Weise. Und dabei bringen wir nicht menschliche Ziele, sondern Gottes Ziele voran. Das sehen wir als nächstes auch in Abrahams Geschichte. Schaut die Verse 13 bis 16. Beim Weltgeschehen auf besondere Weise beteiligt. Man könnte sagen, auf übernatürliche Weise beteiligt. Nach der kurzen Schlacht der neun Heere sind die vier siegesreichen Könige mit viel Beute auf dem Weg nach Hause zurück. Durchaus eine erfolgreiche Kampagne. Also hier ist es stattgefunden und jetzt sind sie auf dem Weg nach Hause zurück. Das wäre auch das Ende der Geschichte. Hat sich gelohnt, diese Kampagne. Ja? Jetzt können sie das einfach genießen, in Ruhe. Aber ein Entflohener findet Abraham, Vers 13. Abraham wird hier interessanterweise nachdrücklich den Hebräer genannt. Das passiert nicht oft. Hebräer ist wahrscheinlich eine Bezeichnung seiner Ethnizität, ein Nachkomme Hebers, also einer seiner Vorfahren hieß Heber. Der Autor will hier auf die Tatsache hinweisen, dass Abraham tatsächlich ein Fremder in diesem Land ist. Aber Abraham zieht sich nicht von dieser, seiner Welt zurück, sondern handelt weise in ihr. Er geht ein Bündnis mit dem Volk, das unmittelbar in seiner Nähe wohnt, ein. Ja, das sind die Amoriter, das sind diese drei Männer, die hier genannt werden. Solche Bündnisse unter kleineren Völkern waren sinnvoll und üblich, vor allem für kleinere Mannschaften wie die von Abraham. Denn sie konnten einander helfen, wenn ein Bundespartner in Konflikt geriet. Und das ist auch, was hier passiert ist. Das macht der Text nochmal am Ende klar, dass die Amoriter mit Abraham ausgezogen sind. Abraham selbst stellte 318 Männer, Vers 14. Auf der einen Seite zeigt es, wie groß und bedeutend Abraham schon geworden ist, dass er schon 318 Kampfmänner selbst hatte. Andererseits sind es nicht viel im Vergleich zu den Heeren der vier mesopotamischen Könige, diese vier, die gekommen sind, zu kämpfen. Ja, das haben wir schon bedacht. Sie hatten schon auf dem Weg in den Süden einfach so nebenbei sechs andere Völker niedergemacht. bevor es überhaupt zum Kampf gegen die fünf Könige seiner Gegend kam. Ja, das deutet darauf hin, dass das Bündnis aus dem Norden numerisch weit überlegen war. Und auch mit der Unterstützung dieser Amoriter wäre Abraham nicht besonders stärker gewesen, denn die Amoriter waren eins der Völker, gegen die Kedorlaomer schon erfolgreich gekämpft hatte, in Vers 7. Von daher ist es überraschend, dass Abraham genauso schnell wie die vorige Schlacht diese Schlacht beendet. Wie schnell und prompt diese vier kriegstüchtigen Könige aus dem Norden eingeholt werden, überfallen werden, niedergeschlagen werden und dann in die Ferne, nördlich von Damaskus, die heutige Hauptstadt Syriens, vertrieben werden. Vers 15. Die ganze Beute, die Kriegsgefangenen und ja auch Lot, das ist ja das Ziel, rettet er und führt sie zurück nach Hause. Vers 16. Gott kämpft offensichtlich für Abraham. Dabei greift diese Stelle zurück auf die Verheißungen Gottes in Kapitel 12. Und sie tut auch ein anderes, sie greift vor die Erfüllung dieser Verheißungen zur Zeit von Mose und Josua. Wir sehen das in Bezug auf das Land. Also habt ihr gemerkt, wie viele Orte hier genannt werden? Das ist nicht einfach so. Das ist nicht einfach so belanglos. Hatte nichts Besseres zu schreiben. Es werden hier Orte und die Grenzen des Gebietes erwähnt, die die Israeliten später selbst erobern werden. Abraham tritt als Kriegsherr, um das Land, das künftige Land der Juden, von Gottes Feinde zu befreien. Genauso wie Mose und Josua später das tun werden. Das ist das Land, aber auch ein Name hat Gott Abraham versprochen in Kapitel 12. Wird ihm Bedeutsamkeit geben, ihm Respekt verleihen unter den Völkern dieses Landes. Und hier fängt es an. Der fremde Hebräer fängt an, Respekt im Land Kanaan zu gewinnen. Auch seine Nachkommen werden später bei der Landeinnahme herausfinden, dass sie als Volk im Land schon berüchtigt sind, schon gefürchtet sind. Gott verspricht, einen großen Namen zu machen. Und dann noch diese weitere Verheißung Gottes, Segen bzw. Fluch, je nachdem, wie Menschen mit Abraham reagieren. Also Abraham fängt an, ein Kanal des Segens für die Völker zu sein. Er rettet und befreit nicht nur Lot, sondern die mit ihm nicht verwandten Völker der Jordanaue. Der bringt sie alle wieder zurück. Dagegen erleben seine Feinde und Gegner Fluch. Ähnliches wird auch Abrahams Nachkommen in Zukunft erleben. Diejenigen, die sich mit ihnen verbünden, wie Rahab zum Beispiel, für manche von euch ein Begriff, sie nehmen teil am Segen, während die Feinde, einer nach dem anderen, vor ihnen fallen werden. Diese Geschichte im Leben Abrahams ist wie eine Vorschau, das ist wie ein Teaser für seine Nachkommen. So wird Gott mit seinem Volk mitten im Weltgeschehen wirken. Er wird sein Volk sammeln, er wird ein Land durch es erobern lassen und er wird es unter seinem erlösenden Segen bringen. Damals mit dem Volk Israel unter Mose und Josua, das haben wir schon bedacht, aber auch heute durch das Volk Gottes in der Gemeinde, durch Jesus Christus. Nun, es sieht anders für uns aus als damals. Es ist nicht physisch, es ist nicht politisch oder militärisch. Es ist eine geistliche Sache, die sich in Raum und Zeit hier und jetzt aber spürbar auswirkt. Und das geschieht in Jesus Christus, in und durch Jesus Christus. Erstens erleben wir Segen in Jesus, denn er befreite und befreit uns nicht von irdischen Mächten und menschlicher Gefangenschaft, sondern von größeren Mächten und Gewalten in den geistlichen Dimensionen. Mächte, die uns versklaven und im Tod und Verdammnis gefangen halten. Es ist Tod, das ist unsere Sünde, das ist der Teufel, dämonische Mächte in unserer Welt. Und wir lesen in Kolosser 2, dass als Jesus am Kreuz starb, hat er diese Herrschaften, diese Gewalten, die in der geistlichen Dimensionen über die Menschen herrschen, entwaffnet. Er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt, heißt es dort, und über sie triumphiert. Die Siege von Abraham hier dürfen uns ein Bild sein von dem Triumph Jesu Christi über alle unsere Feinde. Und wie Abraham damals die Gefangenen zurückbrachte, bringt Jesus die Gefangenen zurück. Er brachte sie zurück nach Hause, zurück ins gelobte Land. Jesus bringt Gefangene aus dem Reich des Toten, aus dem Reich der Sünde, aus dem Reich des Teufels, in das Reich seines Vaters, in seinem Reich. Das erleben alle, die ihren Glauben an Jesus setzen. Andererseits diejenigen, die ihm widersprechen, die ihm widerstehen, die sich ihm nicht zuwenden, die erleben Fluch, genauso wie die Könige der Norden, die Könige des Nordens. Und aufgrund dieses Erlösungswerks hat Gott Jesus erhöht und ihm auch einen großen Namen gegeben. Das ist das Dritte, was wir auch bei Abraham gesehen haben. Sein Name wird immer größer in diesem Land. Jesu Name wird immer größer. Jesus bekommt einen Namen, der über alle Namen ist. In Philipper 2, 9 bis 11 lesen wir, dass eines Tages alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Kein Mensch hat einen so großen Einfluss in der Welt gehabt wie Jesus. Das ist auch heute so. Das sagen nicht nur Christen. Aber eines Tages wird er nicht nur von allen bekannt sein, sondern er wird auch von allen angebetet sein. Jesu Name wird immer größer werden. Und in der Zwischenzeit kommt sein Name auch immer mehr in alle Welt. Nicht nur in ein Land wird sein Name groß gemacht damals, sondern in alle Welt. Überall, wo Menschen das Evangelium hören und glauben, wird Jesu Name groß. Und so breitet sich Jesu Name in alle Länder aus. Jesus erobert, wenn man so will, sein Land. Was nicht nur Kanaan umfasst, sondern die ganze Welt. Was Abraham im Kleinen hier erlebt hat, wird im Ganzen in Jesus Christus erfüllt. Geschwister, wie Abraham damals sind wir Jesu Gemeinde im Weltgeschehen auf besondere und weltbewegende Weise beteiligt. Die meisten Menschen unserer Welt merken, dass die Welt kaputt ist. Viele verzweifeln. Viele werden zu Aktivisten deswegen. Aber die Lösung für diese Welt liegt nicht in einer politischen Partei oder in einem wirtschaftlichen System. Sie liegt nicht in einer Ideologie oder in Organisationen wie UN, auch wenn sie sicherlich viel Gutes auch tun. Sie liegt auch nicht in Volksbewegungen. Die Lösung für diese Welt liegt allein in Abrahams Nachkommen, Jesus. Und wir Jesu Jünger, Jesu Gemeinde sind Jesu Botschafter. Wir tragen diesen Namen, wir tragen den Namen Jesu, wir verkündigen ihn. Wir haben den Schlüssel, wir haben die Lösung, wir haben die Antwort für diese Welt. Wir haben es. Das ist der einzigartige Beitrag, den Christen in der Welt leisten, die besondere Aufgabe, die sie haben. So beteiligen sich Christen im Weltgeschehen. Ich möchte deshalb zwei Einladungen aussprechen. Zum einen für dich, falls du den Segen Jesu persönlich noch nicht angenommen hast. Wir alle brauchen sein Segen. Und diese Segen sind gewaltig. Das ist Vergebung der Sünden. Das ist Befreiung von Tod und Verdammnis. Das ist ewiges Leben in der neuen Schöpfung. Das kann nur Jesus geben. Ja, wir sind alle von Natur aus Gefangene, wir sind Sklaven der Sünde und wir haben alle einen Termin mit dem Tod. Wenn wir in unserer Sünde sterben, sind wir ewig verdammt und verloren. Jesus kam und bietet uns Befreiung von dieser Gefangenschaft an. Willst du ihm nachfolgen? Willst du diesen Siegeszug anschließen und ihm folgen in das Reich des Himmels? Er lädt dich ein. Wenn du das erfahren willst, bitte lass uns in Gespräch kommen nach dem Gottesdienst. Gerne reden wir darüber. Und für die anderen, die den Segen Jesus schon empfangen haben und zu diesem Siegeszug schon gehören, zu Schar Jesus schon gehören, möchte uns einladen, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung anzunehmen. Diese gute Nachricht zu verkünden und so Jesu Namen groß zu machen und Neuland für ihn, wenn man so will, zu erobern. Nun, in den Augen der Welt zählt das nicht zu den großen respektierten Aufgaben. Wir werden nicht in den Nachrichten kommen, ja, weil wir, wow, schau, das sind die Jesus-Verkündiger. Wichtig für die Welt. Das wird nicht passieren. Wir werden nicht auf den Bühnen mit Weltökonomen, Wissenschaftlern und Diplomaten stehen oder sitzen. Wir werden keine großen Speeches bei Davos-Konferenzen halten. Aber in der Tat gibt es keine größere Berufung und Aufgabe im Weltgeschehen als diese. Denn die Geschichte der Welt läuft auf dieses Ziel hin. Alles unter Jesu Herrschaft zu bringen. Das ist das Weltgeschehen, das alle anderen Weltgeschehen umfasst. Gottes erlöstes Volk in einer erneuten Welt unter Jesu Herrschaft und Segen. Alles dient diesem Ende. Unsere besondere Rolle im Weltgeschehen ist es, Menschen auf Jesus hinzuweisen und sie unter seine Herrschaft zu bringen. Das ist unser Part im Weltgeschehen. Und wo spitzt sich das ab? So gewaltig hört sich an. Aber tatsächlich nicht auf den großen Bühnen der Welt, sondern in unserem persönlichen Einflussbereich. In unseren Familien. In unserer Nachbarschaft. Nachbarschaften, in unserem Arbeitsfeld, als Gemeinde hier im Hachingental, das spielt sich ab. Das ist das Schlachtfeld, wenn man so will. Das sieht aber so klein und unbedeutend aus. Ja, das stimmt. Wie Abrahams 318 Männer. Aber Gott hat schon immer durch scheinbar kleine, unbedeutende Dinge Großes getan. Die Bibel sagt uns, dass Jesus wie nichts ausgesehen hat. Der war nicht attraktiv als Mensch. Seine Jünger waren nicht attraktiv. Manche haben sie ungebildet genannt. Gott hat nie ein Problem gehabt, Großes durch Kleines zu vollbringen. Vertraut einfach, dass er das weiter tun wird und arbeitet mutig in deiner Einflusssphäre weiter. Haben wir Mut, das zu tun. Und dieses Unterfangen wird garantiert erfolgreich sein. Wenn wir wie Abraham, es damals getan hat, nicht auf Menschen, sondern auf Gott setzen. Das ist der letzte Punkt, den wir hier sehen, Vers 17 bis 24. Im Weltgeschehen allein auf Gott setzen. Ja, auf Abrahams Weg zurück nach Hause kommt der König von Sodom, sicherlich erleichtert, der kriegt seine ganzen Sachen wieder, kommt ihm entgegen. Vers 17. Sie treffen sich im sogenannten Königstal, das ist in der Nähe von der Gegend, welche später Jerusalem wird. Zu der Zeit gab es Jerusalem unter diesem Namen noch nicht. Diese Begegnung wird aber erst ab Vers 22 wieder beschrieben. Ja, sie wird unterbrochen, interessanterweise, durch eine andere, bedeutendere Begegnung. Denn ein anderer König, was mit der Geschichte eigentlich bisher gar nichts zu tun hatte, kommt ihm entgegen. Das ist der König Melchisedek, Vers 18. Er ist der König von der Stadt Salem, was sehr wahrscheinlich tatsächlich die spätere Jerusalem ist. Und er war nicht nur König, sondern auch Priester. Und zwar Priester von Abrahams Gott. Melchisedek redet und handelt im Namen Gottes. Er bringt erstmal Brot und Wein, das ist eine Art Verehrung, sogar eine königliche Verehrung. Also er fängt an, Abraham schon wie ein Fürst zu behandeln. Wichtiger noch aber bringt Melchisedek Segensworte. Erstens richtet er sich an Abraham und spricht über ihn den Segen des höchsten Gottes in Vers 19. Und damit wird deutlich, dass Abraham in all seinen Wegen erfolgreich war und sein wird, weil Gottes Segen auf ihm ruht. Dazu auch noch die Betonung, dass der Gott Abrahams der Besitzer des Himmels und der Erde ist. Wichtig an dieser Stelle, weil hier geht es um Weltpolitik. Abrahams Gott steht da drüber. Das höchste, wichtigste, mächtigste Wesen in dem ganzen Universum steht zu Abraham. Abraham ist somit siegessicher. Ja, das macht Melchisedek in Vers 20 deutlich. Und darin liegt der Schlüssel. Abraham wird bestehen, weil Gott für Abraham kämpft. Abrahams Sache ist Gottes Sache. Diese Begegnung mit Melchisedek ist kurz und eigentlich mysteriös, aber sehr bedeutend. Denn diese Begegnung ist eine Vorschau von zukünftigen Realitäten, eine Vorschau von einem zukünftigen Priesterkönig. Das war unsere Textlesung, Psalm 110. Das ist der einzige andere Stelle im Alten Testament, wo Melchisedek vorkommt. Das soll uns aufhorchen lassen. Diese zwei Geschichten verbinden. Wenn wir Psalm 110 lesen, ist die Botschaft dort zusammenfassend, dass der zukünftige König, den Gott einsetzen wird, nach der Weise Melchisedeks sein wird. Das heißt, er wird größer als Abraham sein. Ja, so Melchisedek ist in dieser Stelle größer als Abraham. Der ist der Segnende. Und da sehen wir, dieser König, der kommen wird, der wird nicht nur ein Kanal von Segen sein, wie Abraham, ja, durch den Gott segnet, sondern wie Melchisedek in 1. Mose 14 auftritt, wird dieser künftige König ein Mittler zwischen Gott und dem Volk sein. Und er wird selber zur Quelle des Segens für Gottes Volk sein. Und das wird, wie Psalm 110 uns klar macht, das wird vor allem durch seine Siege gegen alle die Feinde von Gottes Volk zum Ausdruck kommen. Und wer ist dieser Melchisedek-ähnliche Priesterkönig, aus dem Segen von Gott für Gottes Volk sicher und immer hinausfließt? Das ist Jesus Christus. Das macht das Neue Testament in Hebräer deutlich. Was Melchisedek also für Abraham tut in 1. Mose 14 und was er über ihn sagt, ist eine Vorschau dessen, was uns ganz persönlich wegen Jesus Christus gilt. Die Gemeinde Christi, wir, werden in unserer irdischen Berufung immer siegessicher sein, weil der höchste Gott, der Besitzer des Himmels und der Erde, uns durch diesen Priesterkönig segnet und Sieg schenkt. Unsere Beteiligung oder unsere Rolle in der Welt des Christen wird oft verspottet, verhöhnt, bedroht, in vielen Ländern auch, kleingeredet. Aber ihr Lieben, wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte, wir stehen auf der Gewinnerseite. In Antwort auf diesen Segen gibt Abraham Melchisedek den 10. Abend, Vers 20. Das ist wie ein Dankesopfer an Gott. Damit zeigt Abraham, dass er seine Siege letztlich Gott zuschreibt. Aber mehr als das. Abraham gibt sich Gott selbst hin. Abraham zeigt, dass sein Besitz Gott gehört. Und ja, auch er selbst, er gehört Gott. Er erkennt an, der Besitzer des Himmels und der Erde ist auch mein Besitzer. Ihm gehört meine Loyalität, ihm gehört mein Alles. Der Zehnte ist ein Zeichen davon. Und hier sehen wir, Abraham setzt somit alles auf die Gottkarte. Sind wir Gott und seine Sache vollkommen hingegeben? Setzen wir alles auf die Gottkarte? Wie kommt das zum Ausdruck, wenn wir Ja sagen? Wie zeigen wir unsere Loyalität, unsere Hingabe? Ein paar Hinweise liefern uns sicherlich, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unseren Gaben, mit unserem Geld. Diese Dinge zeigen uns, wie hingegeben wir tatsächlich sind. So schnell Melchisedek erscheint, verschwindet er wieder. Abraham tritt aber infolgedessen mit einer erneuten Festigkeit auf. Habt ihr es gesehen? Denn als der König von Sodom mit ihm redet, macht Abraham ein unwiderstehliches Angebot. Er darf die ganze Beute behalten, Vers 21. Er wird keinen Anspruch darauf erheben, er will nur die Menschen zurück. Aber Abraham will davon nichts wissen, Vers 22 und 23. Er schwört sogar, dass er nichts von den Sachen behalten wird. Warum? Weil er seine Hoffnung ganz allein auf Gott setzt, nicht auf Menschen, nicht auf irdischen Sachen, nicht auf irdische Güter. Denn sein Haus, seine Zukunft, sein Schicksal will er nicht auf menschlichem Fundament bauen, sondern allein auf Gott. Er verlässt sich nicht auf Menschen, sondern allein auf Gott. Er will auch, dass Gottes Name groß geschrieben wird in allem, was Abraham tun und sein wird. Wenn Menschen über Abraham denken, denken sie nicht an den König von Sodom oder wer auch immer, sondern sie denken an Gott. Das will er. Er will, dass keiner außer Gott allein die Ehre für seine endgültige Erhöhung bekommt. Und deshalb verzichtet er auf alles, was ihm zusteht, nach den Rechten des Krieges damals. Nur seine Verbündeten bekommen was. Vers 24. Ihr Lieben, der Gott, der Abraham damals erhöht und erfolgreich gemacht hat, ist der gleiche, der uns heute in Jesus erhöhen und erfolgreich machen wird. Das darf uns ermutigen. Das darf uns ermutigen, in unserem Leben als Christen hier auf Erden unsere Hoffnung ganz auf Gott zu setzen. Lass uns nicht auf Menschen bauen. Was sie anbieten, hat keinen Bestand. Die Sachen dieser Erde sind doch sehr fragil, sie sind sehr zerbrechlich, wie diese Geschichte so deutlich macht. Der Status, der dir angeboten wird, der ist fragil, der ist zerbrechlich. Der Wohlstand, der dir angeboten wird, der ist fragil, der ist zerbrechlich. Der Respekt, die Popularität, die sind alle fragil, die sind zerbrechlich. Denk drüber nach, soll Abraham sich an Sodoms Reichtum bereichern, dass den Sodomitern in nichts geholfen haben in diesem Kapitel und auch in der Zukunft, in ein paar Kapiteln, nichts helfen werden, wenn Gottes Gericht über sie kommen werden? Soll er sich an diese Reichtum bereichern? Er sagt, nein, ich habe was Besseres. Und wie Sodom damals wird die Welt uns heute auch einladen, uns auf ihre Weise zu bereichern, ihr Reichtum zu wollen, ihrer Weisheit zu folgen, ihre Gedanken und Ideen zu teilen, letztlich unter ihrem Einfluss zu kommen. Aber damit verfangen wir uns nur. Wir verstrecken uns. Wir verlieren unseren Fokus. Wir verlieren unsere besondere Wirkung in der Welt, wenn wir das tun. Lass uns stattdessen an unseren Gott bereichern, der uns Jesus, die Quelle allen Segens, gegeben hat. In ihm haben wir mehr als alles, was diese Welt uns jemals anbieten könnte. Geschwister, inmitten vom Weltgeschehen setzen wir komplett auf Gott und auf seinen Sohn Jesus. Denn alles in diesem Welt ist von ihm und zu ihm. Das ist unsere Rolle, unsere Berufung im Weltgeschehen. Ich bete.